herzlich willkommen zu Dein Online-Business mit Lena Busch, der Ich-Will-Alles-Podcast mit Strategie, Herz und Mindset. Bedürfnis- und stärkenorientiert vom Start bis zum siebenstelligen Business. Los geht's!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich habe heute mal wieder eine tolle Gästin, und zwar die Caroline Habekost. Hallo Caroline, schön, dass du da bist.
Moin Lena, danke für die Einladung.
Caroline, an dem Moin hört man schon ein bisschen die Richtung, wo du herkommst. Aber stell dich doch kurz selbst vor. Wer bist du und was machst du so?
Sehr gerne. Ich wohne in Niedersachsen in der Nähe von Bremen. Ich arbeite als Vereinbarkeitsmentorin. Ich habe ein Online-Business und bei mir geht es immer um erfüllt Leben mit Familie und Beruf. Das heißt, du bekommst bei mir deine To-Dos im Griff. Du bekommst das Gefühl von mehr Zeit und am Ende bist du natürlich auch mehr happy und gelassen in deinem Alltag. Privat bin ich verheiratet. Wir haben zusammen drei Kinder. Die sind heute 4, 10 und 12 Jahre alt. Und genau, ich habe inzwischen sogar auch noch zwei Hobbys. Ich mache nämlich Tebow und Yoga und kriege so echt alles gut unter einen Hut inzwischen.
Ja, ne, der geneigte Hörer und die geneigte Hörerin merkt es schon, wir haben die eine oder andere Gemeinsamkeit. Insofern kennst du vermutlich auch eine Frage, die mir bisweilen gestellt wird, nämlich die von: Wie machst du das alles? Denn du hast ja auch ein sechsstelliges oder mehrfach sechsstelliges Online-Business, also sprich, erreichst mit relativ wenig Arbeitszeit und relativ viel sonstigen Dingen, die dich so beschäftigen, im Business mehr als viele Leute ohne jegliche Ablenkung erreichen, ne? Muss man ja schlicht und ergreifend sagen. Insofern kicke ich dir die Frage gerade mal rüber: Wie machst du das alles?
Ja, das ist natürlich nicht das erste Mal, dass ich diese Frage bekomme. Und
Erstaunlich.
Also die kurze Antwort ist agiles Selbstmanagement. Da können wir gleich noch tiefer drauf eingehen. Und aber auch die Aufteilung inzwischen und unserer Elternschaft. Früher beim ersten Kind war mein Mann Vollzeit erwerbstätig und ich war Vollzeit zu Hause. Und inzwischen leben wir das 50-50-Modell. Das heißt, wir teilen uns alles zu gleichen Teilen auf. Und seitdem wir uns das zu gleichen Teilen aufteilen, ist es so, dass ich so 25 bis 30 Wochenstunden für Erwerbsarbeit habe. Und man kann auch nochmal kurz den Rückschluss ziehen. Ich habe erst in der Anstellung gut vereinbart und bin dann in die hauptberufliche Selbstständigkeit gegangen. Ich habe ja früher nebenberuflich Finde dein Mama-Konzept gemacht. Das heißt, in dem Moment, wo ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, hatten wir schon ein ziemlich gutes Vereinbarkeitskonzept, was aber auch immer wieder angepasst werden musste. Weil wir hatten ja Pandemie und dann hatten wir noch ein Kind, was wir voll zu Hause betreut haben. Und irgendwann haben wir dann Betreuung angenommen und dann hat sich sozusagen alles nochmal verändert.
Ja, auch das klingt ähnlich wie bei uns, dass man wirklich, ne, auch verschiedene Aufteilung, Arbeitszeitmodelle auch, ne, auch gemeinsam gelebt hat. Und da würde ich gerne, sagen wir mal, im zweiten Schritt, ne, oder gegen Ende unseres Gesprächs ein bisschen drauf eingehen, dieses, ne, wirklich dieses auch miteinander tun. Aber ich würde gern erstmal mit dir einsteigen bei dem, ne, Zeit- und Organisationsthema. Und ja, was ist denn dann oder was heißt denn dann bei dir agiles Selbstmanagement?
Ja, die Basis ist für meine Erwerbsarbeit, dass ich eine feste Zeit habe, die natürlich auch anpassungsfähig ist. Aber im Grunde haben wir einen Wochenplan, in dem klar festgelegt ist, okay, ich habe zwei lange Tage, das bedeutet von 8 bis 17 Uhr und drei kurze Tage, die sind dann sozusagen bis mittags. Und in dem ist auch festgelegt zwischen meinem Partner und mir, wer wann die Verantwortungen hat für die Kinder. Das bedeutet auch, dass ich in dieser Zeit, in diesem Zeitfenster, was so 25 bis 30 Wochenstunden sind, keine Kinderverantwortung habe. Das ist unser Weg. Das muss ja nicht jede so machen, aber ich empfinde das als sehr angenehm. Und ich fahre auch an den Langtagen oft weg ins Coworking oder in ein Büro, wo ich mich einmieten kann, um dann auch komplett ungestört zu sein. Ansonsten habe ich aber auch ein Büro zu Hause und die Kinder sind inzwischen gewöhnt, auch die Jüngste, ja, die Vierjährige, dass wenn ich da drinne sitze, man in der Regel nicht reinkommt, sondern nur in Ausnahmefällen. Das ist sozusagen die Basis, damit ich Zeit für mein Business habe, die ungestört ist. Und innerhalb dieser Zeit organisiere ich mich nach meiner Kopf-frei-Methode. Und ich kann das mal ganz kurz umreißen. Das ist dieses agile Selbstmanagement, was ich genannt habe. Ich habe ja in der Anstellung als Agile Coach gearbeitet und da habe ich auf Teamebene und auch auf Unternehmensebene agile Methoden eingeführt. Und irgendwann habe ich festgestellt, ah, die Herausforderungen, die die in Teams haben, die sind gar nicht so unähnlich wie die Herausforderungen, die wir als Familie haben. Nämlich, dass sich immer wieder was ändert, dass man andere Deadlines hat, dass man plötzlich reduzierte Arbeitszeit hat wegen Kinderkrank oder ähnliches. Und die haben halt Methoden, so dass sie möglichst flexibel auf den Markt reagieren können. Und dann habe ich diese Methoden genommen und habe die auf den Familienalltag beziehungsweise auch auf meine Art der Selbstständigkeit eingeführt. Und das bedeutet kurz umrissen, du sammelst erstmal alle To-Dos an einem Ort. Das bedeutet nicht im E-Mail-Postfach auf drei verschiedenen To-Do-Zetteln, im Trello und in einer Notiz-App. Das wären schon irgendwie mehr als vier Orte, sondern du sammelst alle To-Dos an einem Ort. Und meine Empfehlung ist, das auf einem Projektmanagement-Tool zu tun, also zum Beispiel Trello, kannst aber auch was anderes nehmen und da eine Spalte anzulegen, wo du alle Aufgaben sammelst. Ich nenne das Sammelbecken, also das Becken, wo ich Aufgaben sammel. Und dann geht es sozusagen darum, alle To-Dos, die da drinne sind, in einem zweiten Schritt einmal durchzugehen und auch wirklich zu hinterfragen, will ich das machen? Muss ich das machen? Ist das klug, das zu machen? Und bei den Business-To-Dos ist halt auch immer so die Frage, ist das jetzt gerade Sinn und Zweck oder ein Nice to have? Und ich fokussiere mich auf geldgenerierende Tätigkeiten. Und das war auch so ein Aha in der Vergangenheit. Also ich habe es ja jahrelang nebenberuflich gemacht und da waren die Umsätze erst nicht so dolle. Und das war mit ein Grund, warum es nicht so gut funktioniert hat, weil ich habe halt irgendwie geguckt, wie macht man so Business und habe mich lange beschäftigt mit Impressum und AGBs und 300 Freebies und Datenschutz und ne, was nicht alles. Und habe nicht geguckt, okay, was ist denn jetzt eigentlich mein Hauptthema? Was ist meine glasklare Positionierung? Und was sind Tätigkeiten, die dazu führen, dass mein Business wirtschaftlich ist? Und das habe ich dann aber irgendwann dann erkannt, zum Glück. Und habe dann quasi auch innerhalb meiner Selbstmanagement-Methode geguckt, okay, ich hinterfrage auch, ist diese Tätigkeit geldgenerierend und ist sie gerade dran? Und wenn ja, wird sie nach oben gezogen, also bekommt eine gewisse Priorität. Und wenn nein, überlege ich mir immer noch, ist es trotzdem eine gute Idee? Ja, ja, ist es. Dann kommt es nochmal an einen anderen Ort auf das Board, damit ich es quasi nicht vergesse und es raus ist aus meinem Kopf. Weil deswegen heißt die Methode auch so, wir schreiben erstmal alles raus aus dem Kopf rein in unserer Methode. Weil das ist natürlich was das Besondere bei Eltern, dass wir ja super schnell quasi andere Themen haben und immer wieder abgelenkt werden. Ne? Und wenn wir dann irgendwie am Armutstisch sitzen und uns fällt was ein, kannst du es trotzdem mal eben ins Sammelbecken schmeißen, indem du die App auf deinem Handy öffnest und dann kannst du das Handy auch wieder zur Seite legen, brauchst nicht die ganze Zeit drauf gucken. Aber dann ist es raus aus deinem Kopf und du hast nicht die ganze Zeit berufliche Gedanken in der Familienzeit zum Beispiel. Genau, und dann geht sozusagen, gibt es einen gewissen Workflow, der über dieses Board läuft. Für die, die agile Methoden kennen, haben vielleicht schon mal Kanban oder Scrum gehört. Wenn du es noch nicht gehört hast, halb so wild. Nur die, die es gehört haben, genau, es geht in diese Richtung. Wir führen das To-Do dann rüber in verschiedene Spalten. In der Basis heißen die To-Do, Doing und Done, also ne, Aufgaben, die zu erledigen sind, an denen ich gerade arbeite und die fertig sind. Und die Kopf-frei-Methode liefert dann nochmal einen konkreten Workflow, der da durchgeht. Und dadurch arbeite ich halt super fokussiert To-Dos ab, weil die To-Dos sozusagen klar priorisiert sind, weil sie geldgenerierend sind, weil sie auch zu meiner Business-Strategie passen. Die habe ich natürlich vorher als Basis gemacht. Und ich arbeite quasi eins nach dem anderen konzentriert in diesen 30 Stunden ab. Und ich komme so weit, wie ich komme. Das heißt, was ich nicht tue, ist, dass ich heute weiß, was ich nächste Woche Freitag von 9 bis 10 Uhr erledige, sondern ich weiß nur, wenn alles nach Plan läuft, habe ich am Freitag von 8 bis 12 Uhr Bürozeit und innerhalb dieser Zeit werde ich über das Kopf-Freiboard meine To-Dos abarbeiten.
Das ist ganz, ganz spannend. Wir haben uns im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten, ne, weil ja, ne, ähnliche Voraussetzungen haben und im Grunde auch in eine ähnliche Richtung gehen dahingehend, wenn auch mit unterschiedlichen Methoden, ne? Du kommst aus dem agilen Bereich. Ich gehe eher, ne, über Zeitgestaltung statt Zeitmanagement dran, ne? Aber im Ergebnis geht es ja immer darum, dieses ja, den Raum zu bieten für das, was flexibel anfällt, ne? Kennen wahrscheinlich alle, da ist dann doch mal ein Kind krank oder keine Ahnung, ne, Kinderbetreuung geschlossen, was auch immer, oder das, was man sich vorgenommen hat, dauert länger, verschiebt sich, was auch immer, ne? Und insofern, ne, finde ich diesen Ansatz auch sehr gut zu sagen, ich weiß nicht unbedingt, was ich nächsten Freitag, ne, in dieser Zeit tue, aber gleichzeitig, ne, erspart einem ja auch deine Kopf-frei-Methode zum einen, ne, dass ich zum Beispiel in der Familienzeit da sitze und da rattern diese Gedanken, ich müsste das jetzt eigentlich irgendwo, damit ich das nicht vergesse, weil morgen habe ich es sonst wieder vergessen. Und auch gleichzeitig erspart es dieses, okay, jetzt habe ich mal vielleicht auch unvorhergesehen etwas mehr Zeit. Was mache ich denn jetzt? Was fange ich denn jetzt an mit der Zeit, ne? Kennst du wahrscheinlich auch selbst, also zumindest mir ging das ansonsten so. Dann sitzt man dann da, was fange ich denn an mit der Zeit, ne? Und bis man es geplant hat oder ne, bis man es hat, ist die Zeit dann auch schon wieder rum, wenn es jetzt nicht so fürchterlich
Genau, also wir reduzieren
lange war.
total dieses lange Plan und permanent Umplan, ja, weil an sich funktioniert es ja auch, dir zu überlegen, nächste Woche Freitag mache ich von 9 bis 12 das und das und das. Und wenn es dann nicht stattfindet, musst du es aber wieder umplanen und dann brauchst du meistens mehr zeitliche Kapazität, damit sozusagen das nicht alles crasht an Planung, was du schon die nächsten 2, 4 Wochen geplant hast. Deswegen bin ich da kein Fan von. Und ich tick halt auch so, keine Ahnung, wozu ich Freitag früh um 9 Uhr Lust habe. Also ich entziehe mir die To-Dos nicht nur nach Priorität, sondern auch, wozu habe ich gerade Muße? Und am Ende spart mir das Zeit, weil wenn ich jetzt Instagram-Content erstelle, obwohl ich so gerade gar keine Muße habe, dann dauert es nicht viel länger. Da möchte ich aber kurz sagen, Achtung, es gibt ja so Leute, die haben nie Muße, Instagram-Content zu machen. Das zählt nicht, ne? Das wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte nur damit sagen, so, es gibt einfach Tage oder Phasen, wo ich mehr präsent gerne bin vor der Kamera und zum Beispiel Reels aufnehme. Und es gibt halt Tage, da fühle ich mich halt irgendwie ein bisschen erschöpft, ausgequetscht und weiß ich nicht was. Und dann ist halt irgendwie nicht so der Tag, um jetzt 10 Reels abzudrehen.
Ja, ist ja, ne, ist manchmal ja tatsächlich zyklusabhängig, ne, oder eben, ne, also ich denke, das kennen wir alle, ne? Es geht einem mal manches dann wirklich leicht von der Hand und mal ist es echt so.
Ja.
Auch was man grundsätzlich vielleicht gerne tut, ne, ist eher so ein bisschen zäh. Also ja, aber auch da gehe ich ganz mit, ne, so die Sachen, die man vielleicht generell nicht so gerne tut oder die Muße dazu nicht so fühlt, die sollten dennoch dann, ne, mit
Die darf man sich dann
eingeplant sein.
trotzdem vom Board ziehen und trotzdem machen,
Exakt.
genau. Und ansonsten ist es aber genauso, wie du sagst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel plötzlich eine halbe Stunde Zeitfenster habe, was unerwartet ist, und ich möchte etwas erledigen, egal ob beruflich oder privat, gucke ich auf mein Board und kann es innerhalb von einer Minute entscheiden. Und es ist zum Beispiel so, dass ich dadurch auch ganz viele Lückenzeiten fülle und dadurch dann auch automatisch mehr Zeit zur Erholung habe. Also auch ganz wichtig, du kannst dich natürlich auch toteffizient gestalten, darum geht es mir aber nicht. Aber es ist zum Beispiel so, wenn ich jetzt, eigentlich bestes Beispiel heute unsere Podcast-Aufnahme, ich hatte 45 Minuten zwischen unserer Aufnahme und dem Termin davor. So, in 45 Minuten bin ich so weit, ich habe erstmal 10 Minuten Pause gemacht, war auf Toilette, habe was getrunken. So, und dann hatte ich irgendwie noch ein bisschen über 30 Minuten und dann habe ich auf mein Board geguckt und habe entschieden, ich mache so kleine Tüdel-To-Dos, ohne viel Gehirnschmalz. Ich mache jetzt nicht irgendwie ein neues Konzept für einen Online-Kurs oder ähnliches. Das fange ich jetzt nicht an, aber ich erledige kleine Dinge. Und dann kann ich mal eben schnell ein paar kleine Dinge erledigen, die dann auch weg sind, und habe trotzdem die Zeit genutzt und hatte trotzdem auch die Pause und kann deswegen dann nach unserem Interview auch pünktlich Feierabend machen, total entspannt. Und das ist halt so der Riesenvorteil. Und der nächste Vorteil ist, wenn jetzt zum Beispiel die Kinder lange krank sind und ich habe dann die Hälfte meiner Arbeitszeit immer ungefähr, weil mein Mann und ich uns das aufteilen, dann ist es natürlich so, dass sich das auch bei mir anstaut. Aber was dann passiert ist, dass ich halt sehe, wie viele Prioritäten gibt es, und dann gehe ich die durch und markiere mir die mit, okay, die sind wirklich auch zeitkritisch.
Die Warteliste für Grow My Business hat eröffnet. Bald geht es los. Lerne, wie du in deinen Stärken wiederholbar 10.000 Euro Umsatz online machst. Erstelle, launche und verkaufe richtig gute, skalierbare Online-Produkte immer und immer wieder. Du wünschst dir ein erfüllendes, nachhaltig erfolgreiches Business, mit dem du so leben und arbeiten kannst, wie du es möchtest? Wenn du mit Online-Produkten und einer stimmigen Produktwelt erfolgreich sein willst und wenn du unabhängig von fixen Konzepten die Strategien bekommen willst, die exakt für dein Business passen und dich schneller und mit mehr Freude voranbringen, dann trag dich jetzt ein in die Warteliste, erhalte als Goodie eine fünfteilige E-Mail-Serie zum Online-Business und erfahre als Erste, wann und mit welchen Boni du einsteigen kannst. Den Link findest du in den Shownotes.
Das muss jetzt auch wirklich
Ja.
passieren.
Ja.
Und dann markiere ich mir die und dann kann ich ziemlich gut abschätzen, wie viel brauche ich dafür. Brauche ich dafür einen halben Arbeitstag oder einen ganzen? Und angenommen, ich brauche jetzt wirklich viel mehr Zeit dafür, dann überlege ich mir, wie kann ich mir Zeit, mehr Zeit fürs Business holen als Ausgleichszeit.
Ja.
Und dann sind das nämlich genau die Momente, wo ich irgendwie, meine Schwiegermutter ist oft eine erste Adresse, anfrage und sage, hey, können die Kinder am Samstag von 10
Ja.
bis 14 Uhr zu dir kommen? Ich möchte gerne erwerbsarbeiten. Und wenn das dann klappt, weiß ich aber auch genau, was tue ich in diesen 4 Stunden. Und ich kenne einfach viele, bei denen es halt so ist, die wissen dann gar nicht genau, was sie machen. Die wollen dann immer mehr Zeit haben, dann geben sie die Kinder ab, dann räumen sie erstmal das Haus auf. Sowas tue ich nicht. Das Haus ist nicht
Ja.
aufgeräumt, sondern in diesen 4 Stunden sitze ich dann und arbeite To-Dos ab.
Ja, und auch wirklich, ne, diese To-Dos dann nach der Wichtigkeit, Dringlichkeit oder Wertigkeit einzuordnen, weil ne, Klassikerbeispiel, sowas wie, keine Ahnung, Umsatzsteuervoranmeldung oder Steuererklärung, irgendwas mit ne fixer Deadline, das muss dann zu dem Termin
Ja.
sein. Ne, und da macht es dann keinen Sinn, ne, die Kinder abzugeben, um dann zu überlegen, oh, ich könnte jetzt mal ein paar Belege für keine Ahnung, ne, für übernächstes Jahr sortieren oder sonstiges, ne?
Ja.
Oder eben auch dann zu sagen, okay, die Money-Making-Activities, ne, dass die immer einen Platz haben, ne? Und wenn ich mich frage, was soll ich tun, dann mache ich die zuerst und alles andere, ne, ist dem nachgelagert. Und auch, ne, wie du gesagt hast, diese halben Stunden zwischendurch, dann mal zu sagen, okay, jetzt kann ich da mal schnell drei Reels abdrehen oder zu sagen, ey, jetzt ist mir nach eigentlich gerade gar nichts. Jetzt leite ich wirklich nur mal Sachen an die VA weiter oder sortiere Belege, wenn mir dann gar nichts anderes einfällt, ne? Was dann vielleicht nicht die Aufmerksamkeit braucht. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und du hast es vorhin schon auch angesprochen, da ist ja es in Unternehmen und Familie oder ne, agile Herangehensweise und Familie, das ist sich ja alles nicht so unähnlich. Ne? Ich komme da aus einer anderen Richtung als du, ich komme aus der Unternehmensführung, eher aus der klassischen, aber ne, was das alles eint mit unseren Businesses, ist ja, wenn man entsprechend mehr erreichen will, dann geht es halt nicht, sich nur auf das zu verlassen, was jetzt vermeintlich in dem Moment möglich ist, weil dann sind manche Sachen, ne, wie bestes Beispiel, gleich schon ein kleiner Spoiler an der Stelle, ne, die Caroline hat ein Buch geschrieben, was wir euch dann auch noch ein Jahr vorstellen wollen, ne. So ein Projekt wie ein Buch zu schreiben und in einem Verlag zu veröffentlichen, da funktioniert es ja auch nicht zu sagen, lieber Verlag, ich hätte da jetzt heute mal Bock drauf, können wir das morgen zusammen machen? Und dann sagt der Verlag, super, übermorgen wird es veröffentlicht. So funktioniert es ja nicht. Also, und so haben wir ja ganz viele im Grunde größere Projekte, die wirklich dann auch zeitliche Planung und Abstimmung zeitlicher Schritte entsprechend brauchen und wo das eben nicht geht, ne? Was du gesagt hast, was ja viele tun, dann zu gucken, okay, was mache ich denn jetzt? Was fange ich denn jetzt spontan an
Ja.
mit meiner Zeit? Wie gehst du da dran? Vielleicht auch ganz konkretes Beispiel, das Buch, ne? Wenn so ein größeres Projekt dann ansteht.
Ist ein mega Beispiel, weil auch das, ne, wurde ich jetzt auch viel gefragt, so, was hast du dann quasi fallen lassen, nicht gemacht, um das Buch zu schreiben? Und die Antwort ist, ich habe nichts fallen lassen. Und da bin ich auch super happy, dass es alles gut geklappt hat, weil so ein großes Projekt, das ging jetzt über 1,5 Jahre, von Anfrage bis Veröffentlichung, hatte ich ja parallel zu meinem Business auch noch nicht. Hauptberuflich mache ich ja Finde dein Mama-Konzept 3 Jahre. Und wie bin ich jetzt vorgegangen? Also in dem Moment, wo klar war, dass ich das Buch schreibe, habe ich mir vom Verlag, weil ich bin ja Erstautorin, habe ich mir vom Verlag so eine Art Timeline geben lassen, bis wann schreibe ich, welche Zwischenschritte gibt es, weil ein Verlag ist jetzt nicht so agil organisiert, zumindest von meiner Erfahrung her. Also da gibt es schon dann Deadlines und so Meilenschritte. Und habe mir sozusagen einen groben Ablauf geben lassen. Und dann hatte ich ungefähr ein halbes Jahr, um das Buch inhaltlich zu schreiben, nachdem wir es abgesteckt hatten. Und dann ging es ja für mich erstmal darum, rauszufinden, wie komme ich gut ins Schreiben. Denn ich schreibe ja oder habe bisher nicht viel geschrieben, sondern ich podcaste ja und mache
Richtig,
Instagram.
stimmt.
Ich schreibe auch wenig Blogartikel, ich schreibe meine Salespage oder so. Und das heißt, in dem Moment habe ich noch nicht geplant, wie mache ich es jetzt die nächsten 1,5 Jahre, sondern es ging erstmal darum, rauszufinden, wie komme ich in den Schreibflow. Und dann hatte ich erst die Idee, ich nehme mir immer den Mittwochvormittag und mache da immer nur Buch und gucke auch noch nicht in meine E-Mails, nicht auf mein Kopffreiboard, sondern mache nur das Buch und da habe ich einen langen Tag sonst, ne, und dann mache ich einen halben anderen Tag Bürozeit. Das hat nicht gut funktioniert. Ich konnte in meiner normalen Arbeitsumgebung, es hat mich gejuckt, meine To-Dos anzugucken. Es hat mich gejuckt, das Posteingang einzugucken, obwohl ich sonst also ich bin sehr konsequent beim Thema E-Mails. Also ich gucke da immer gezielt rein. Ich habe die nicht immer auf, aber in der Phase ist viel mir unglaublich schwer. Das heißt, dann habe ich überlegt, so, okay, das habe ich irgendwie 4 Wochen einmal die Woche ausprobiert. Das hat nicht gut geklappt. Und dann habe ich überlegt, was könnte mir stattdessen helfen? Und ich bin halt so ein ganz oder gar nicht Typ. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, ich fahre jetzt einfach mal 2 Tage oder 2 Nächte waren es ins Hotel und schreibe von morgens bis abends. Und habe das dann natürlich auch wieder intern abgesprochen, habe das dann gemacht und das hat total gut funktioniert. Das heißt, also das erste Learning daraus ist ausprobieren. Also ich sage mal, ich bin der Trial-and-Error-Typ. Einfach ausprobieren und relativ schnell reflektieren und dann neue Entscheidungen treffen und nicht lange verharren, jetzt, ne, ewig lang über den Mittwoch nehmen, sondern einfach was anderes machen. Und dann bin ich sozusagen gut in den Schreibfluss gekommen und dann habe ich angefangen zu planen. Dann habe ich quasi meinen Kalender angeguckt, den privaten Kalender angeguckt, den von meinem Mann und wir haben besprochen, okay, wie oft kann ich ins Hotel fahren und wann und wie lange? Und das waren dann tatsächlich nur 3 Hotelaufenthalte. Und dann habe ich es quasi noch ein weiteres probiert, und zwar, dass ich früh morgens aufstehe am Wochenende und in diesen Morgenstunden, also von 5 bis 8, schreibe, weil ich die Idee hatte, dass ich da gut konzentriert bin. Und das hat sich auch bewahrheitet. Das heißt, dann habe ich herausgefunden, wie das gut funktioniert. Und dann habe ich schon private Zeit in das Buch investiert. Also das muss ich ganz klar sagen. Ich habe es nicht 100% in diesen 30 Stunden mitgeschrieben, sondern ich habe dann zum Beispiel Samstagvormittag 3 Stunden dann dran gesessen. Und dann habe ich sozusagen mein Business angeguckt und habe geguckt, okay, wie gehe ich vor, wann launche ich, was kostet mich viel Zeitkapazität. Und ich habe bis dahin immer Online-Kurse begleitet angeboten mit, die kriegen Videos freigeschaltet und dann gibt es eine Q&A einmal die Woche oder es findet live statt und sie können mir dann direkt am Ende Fragen stellen. Und ich hatte in der Zeit, habe ich auch mehrere neue Kurse kreiert und da habe ich dann entschieden, dass ich das so nicht anbiete. Das heißt, ich habe das Format verändert und habe Inhalte per Audio aufgenommen, habe einen Audiokurs draus gemacht, habe das vorproduziert und habe dann sozusagen nur noch in Anführungsstrichen den Launch und die Q&As gemacht. Das heißt, ich habe meine Zeit effizienter gestaltet durch das Format. Und dadurch brauchte ich dann sozusagen auch nicht so viel mehr Zeit für das Buch, weil dadurch habe ich mir Zeit aus Business-Aktivitäten in Anführungsstrichen zurückgeholt. Und ich habe auch Ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo die Buchanfrage kam, hatte ich eine VA und jetzt habe ich drei. Also ich habe noch mal ein paar Sachen auch
Ja.
outgesourced. So. Genau. Und dann habe ich auch meine ganze Jahresplanung, was die Produkte angeht, sozusagen daran orientiert. Ich habe auch sozusagen Produkte gelauncht, mal gelauncht habe und habe meinen Launchplan vom letzten Mal genommen und einfach optimiert. Also ich habe sozusagen geguckt, wo kann ich es mir vereinfachen? Und dann habe ich innerhalb dieses Buches geguckt, was sind einzelne Schritte, die ich zu tun habe? Und das habe ich als To-Dos auf meinem Kopffreiboard geführt. Das heißt, das Buch, die Kopffreimethode, ist mit der Kopffreimethode entstanden. Und was ich mega cool finde, ich habe eine interne Lektorin, die hat auch angefangen, das Buch mit der Kopffreimethode zu planen. Und dann gab es am Ende noch eine externe Lektorin und die hat dann auch angefangen mit der Methode. Genau. Und was heißt das konkret? Ich habe dann sozusagen ein Label erstellt, was Buch heißt, damit ich
Ja.
es habe in meinem System, weil ich ja sozusagen in meinem Daily Business da nicht dran gearbeitet habe. Und habe dann aber die ganze Zeit auch immer gesammelt und habe mir das dann schon relativ konkret aufgeschrieben, was zu tun ist. Also entweder kapitelweise oder ich habe auch selbst Sketchnotes für das Buch gemalt, weil ich ja früher so am Flipchart und so immer viel war und jetzt habe ich es digital gemacht. Und dann habe ich mir halt aufgeschrieben, welche Sketchnotes und habe mir das auch alles über das Kopffreiboard mit organisiert. Und das bedeutet nämlich auch, dass ich dann auch wieder kleine Zeitfenster nutzen konnte. Das heißt, ich habe dann mir sozusagen ein größeres To-Do für den Samstagvormittag genommen oder ich habe auch mal abends auf dem Sofa eine Sketchnote gemalt.
Ja. Also so man zusammenfasst, ich finde es auch immer ganz wichtig, ne? Das hast du genau gemacht, quasi, ne? Zum einen deine Stärken zu nutzen und das zu nutzen, was du weißt, was du schon kennst, wo du auch weißt, dass es dir leicht fällt. Und dieses, ne, so, okay, Buch ist was Neues auch als Projekt und Schreiben ist was Neues. Da muss ich erst mal rausfinden, wie das für mich gut geht. Ne? Dann Methoden ausprobiert, agil angepasst, wie geht es besser und das dann entsprechend verfolgt, wo du dann ja auch dann wusstest, okay, so geht es für mich. Und sagen wir mal, nach dem ersten Hotelwochenende war es ja wahrscheinlich auch so, dann hattest du ein gewisses Fundament,
Ja.
was das Buch und das Konzept betrifft, finde ich persönlich und finden die meisten einfacher, ne, auf etwas aufzusetzen, als so etwas komplett neu. Auch komplett from scratch auf dem leeren Blatt zu tun. Und auch wirklich zu gucken, ne, das hast du ganz selbstverständlich gemacht. Wie geht es gut für mich? Klappt es bei diesem Projekt, was bei anderen Projekten vielleicht klappt, ne, das in kleinen Zeiteinheiten zu machen? Oder brauche ich da diese ungestörte Zeit am Stück, ne? Und das würde ich auch in unseren HörerInnen immer empfehlen, ne? Das wirklich zu schauen und ausprobieren, was für dich da als Tätigkeit gut sich aufteilen lässt, ne? Tut es für mich vielleicht gar nicht. Und für eine Hörerin ist wieder was ganz anderes, ne? Was, ja klar geht das gut in 15-Minuten-Fenstern, oder nee, das geht gar nicht in 2-Stunden-Fenstern, ne? Also da wirklich gut zu schauen. Und ich meine, heißt ja auch, deine Methode funktioniert, ne? Wenn die auch direkt dann auch andere, die damit gar nichts am Hut haben oder hatten bis dato, ne, dann direkt für sich gut anwenden konnten.
Das ist tatsächlich die Stärke. Also ich habe ja seit 2021 einen Online-Kurs zu der Kopffrei-Methode. Das heißt, da sind auch über 500 Leute sind da durchgegangen. Und dass die Stärke von dem System ist, ich gebe dir eine Struktur und einen Flow, der sich maximal auf dich anpasst. Also nicht ich passe mich der Methode an, sondern ich gebe dir sozusagen Prinzipien und du passt anhand dessen das System für deinen Alltag an. Und das ist auch der Grund, warum mein Kopffreiboard jetzt anders aussieht als vor einem halben Jahr. Und es wird auch 3 Monaten wieder anders aussehen, weil je nachdem, ob ein Projekt dazukommt oder nicht, oder wir haben jetzt auch wieder nach den Sommerferien die Situation, dass ein Kind die Schule wechselt, das bringt ja auch meistens nochmal neue Strukturen mit sich, dass wir dann dadurch sozusagen immer wieder flexibel und anpassungsfähig sind. Und viele, die das hören, sagen immer, oh Gott, wie anstrengend, dass du permanent anpassen musst. Aber es ist genau der Gewinn, weil du nicht viel umplanen musst, sondern du guckst einfach, ah ja, okay, Dann so und so und fertig. Und dann hast du es wieder super leicht im Alltag.
Ja, ich meine, seien wir ehrlich, also anpassen muss man sowieso. Also, ne, so in der Familie, wie gesagt, ne, wenn eins krank wird, damit kann man ja nicht unbedingt rechnen und kann man auch nicht sagen, so jetzt, ne, von Mittwoch bis Donnerstag wird es gerade passen, dass jemand krank wird, ne? Also bitte,
Ja.
wenn, dann jetzt überlegt's euch, ne? Also so funktioniert es ja nicht. Und das ist auch, ne, weshalb ich auch glaube, dass das, ne, in Unternehmen gar nicht so unähnlich ist. Da ist es ja genauso. Viele Dinge kann man nicht planen und schon gar nicht bei Projekten, die halt eben, ne, die über 1,5 Jahre oder kürzer oder länger gehen. Da kann man nicht
Ja.
alles voraussehen. Und das ist gleichzeitig, sagen wir mal, glaube ich oder finde ich auch der Schwachpunkt ja vieler zu starrer Methoden. Weil dann musst du wirklich ja komplett umplanen. Dann ist es wie so ein
Ja.
Dominostein, wie so Dominosteine, ne? Wenn einer umfällt, geht dann gleich ein ganzer Rattenschwanz los, während, ne, wenn ich es richtig verstehe, bei deiner Methode ist es ja eher so, wenn ein Dominosteinchen umfällt, ja, okay, ne, dann verschiebt man vielleicht das rechts und links davon
Genau.
dann noch und ansonsten bringt das im System aber nicht viel durcheinander, richtig?
Genau so ist es. Und du hast halt immer schnell den Überblick. Und wenn du es auch sozusagen so anwendest, wie ich es jetzt auch beschrieben habe, dann hast du halt auch immer die wichtigsten und dringlichsten To-Dos oben. Und das sind eben auch die Daily Money-Making Activities, die dann dort
Ja.
auch sichtbar sind. Und das ist zum Beispiel, wenn unsere Kinder krank sind und ich habe Kind krank Tag, also ich übernehme die Kinder. An dem Tag, dann ist es zum Beispiel das Minimum, was ich tue. Also ich habe sozusagen so ein Mini-To-Do-Set, wenn man so will, an geldgenerierenden Tätigkeiten, die ich auch in einer halben Stunde schaffen kann. Manchmal brauche ich eine
Ja.
Stunde. Und das ist dann so, wenn, ja, also muss man auch sagen, bei uns geht es ja vor allem um die Jüngste. Wenn die 12-Jährige krank ist, dann kann ich auch 2, 3 Stunden nebenher was arbeiten.
Ja.
Aber genau, wenn die Jüngste krank ist, dann eben nicht so. Und dann ist das entweder so, dass ich diese Aktivitäten dann tue, wenn mein Mann da ist, weil ich betreue ja nicht 24 Stunden alleine.
Ja.
Oder wenn das Kind halt schläft. Und das finde ich unglaublich befriedigend. Also ich bin schon auch ein Fan davon, dass wenn du krank bist oder das Kind krank bist, du dich auch mal komplett rausnimmst.
Ja.
Aber es ist halt auch unglaublich befriedigend zu sagen, okay, und damit mein Business weiterhin läuft, heute und auch in Zukunft,
Ja.
mache ich jetzt eben dieses Minimum an To-Dos und die sind so routiniert, dass sie wie von alleine laufen. Und dann ist nämlich auch keine Panik da, wenn deine Kinder mal 3 Wochen am Stück krank sind. Weil das
Ja,
ist ja sonst
ja,
auch so, dann hast du
ja.
3 Wochen am Stück kranke Kinder und dann denkst du ja, okay, den Umsatz für diesen Monat, den kann ich in die Tonne schmeißen.
Ja, absolut. Und das ist dann nämlich sehr, 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 sehr unbefriedigend
Ja.
für alle Beteiligten. Ja, also ne, wirklich dieses Minimum zu halten, das geht immer und das fällt mir auch relativ leicht. Das ist so ein bisschen, ne, wie Zähne putzen oder
Ja.
Spülmaschine ein- und ausräumen, ne, wo man
Ja.
auch nicht großartig drüber nachdenkt. Denkt, ach, naja, ne, kriege ich das jetzt hin oder kriege ich das jetzt nicht hin? Und auch da nochmal, also ne, wirklich im Grunde, wenn man es überträgt, jede für sich zu schauen, was sind das denn für Tätigkeiten, die da ganz, ganz wichtig sind. Du hast es auch vorhin in, so in, im Nebensatz gesagt, ne, klar, du hast ein bisschen auch von privater Zeit, ne, zusätzlich genommen. Das ist halt, ne, schlicht und ergreifend manchmal so, wenn wir zusätzliche Dinge tun. Aber du hast halt auch geschaut, okay, ne, meine Launches, weil das Business, du hast ja jetzt auch nicht 1,5 Jahre Buchschreibe-Business-Pause gemacht,
Nee,
ne,
eigentlich.
alles andere als das, ne, sondern dann zu sagen, okay, da laufen meine Launches, da laufen meine Kurse und auch das angepasst, ne, an hauptsächlich deine Bedürfnisse in dem Moment, aber sagen wir mal, das Format zu verändern, ist ja oft auch sehr, sehr gut für die Kunden oder dann, ne, für eine andere Kundinnengruppe als die, die das bisherige Format, ne, sehr geliebt haben, ne? Also insofern, da dann wirklich zu schauen, was sind die Punkte, die für mich mit enthalten sein müssen und wie können die in dem Moment aussehen. Was wäre denn so dein erster Tipp oder der erste Ansatzpunkt, wenn jetzt jemand sagt, das klingt gut, das würde ich jetzt machen wollen oder ausprobieren wollen.
Ja, das Erste, was du tun darfst, ist, dass du alle To-Dos an einem Ort aufschreibst, weil das ist die Basis. Viele schreiben nicht alles auf. Also ich rede hier auch von privaten To-Dos, ne? Brauchen wir auch aufgeschrieben. Und das ist übrigens auch mit ein Teil, wo wir Mental Load sichtbar machen können. Also du musst jetzt nicht jeden Geschirrspüler, den du ausräumst, aufschreiben. Aber wenn du zum Beispiel die neue Matschhose für die Kita besorgst, das ist ja sowas Typisches, was sonst der Rest der Familie nicht sieht. Und du das Gefühl hast, oh, es ist alles so viel. Und die anderen sagen, hä, wieso? Ist doch eigentlich Standarder Alltag hier. Genau, das heißt, alles aufschreiben und dann eben alles an einem Ort, damit es nicht sich verfleddert. So, das ist das Allerwichtigste, womit du starten darfst. Und der zweite Punkt ist, dir einen Wochenplan zu schreiben. Also ich empfehle immer für die, die auch schon im Business sind oder die in der Anstellung sind und da feste Arbeitszeiten haben, schreib mal deine Woche so auf, wie sie ist, wie so ein Stundenplan in der Schule. Also von 6 bis 7 Uhr aufstehen, Kinder fertig machen, von 7 bis 8 Uhr alle aus dem Haus, von 8:30 Uhr bis 14 Uhr Erwerbsarbeitszeit oder, ne, also so in groben Boxen. Und dann guckst du mal die To-Dos, die du alle aufgeschrieben hast und dein Wochenplan. Passt das eine in das andere? Also passen die To-Dos in diesen Wochenplan? Und die Antwort ist in 99% der Fälle nein, weil zum Beispiel im Wochenplan kein Zeitfenster ist für private To-Dos. Und dann sowas wie Überweisungen machen oder die Matschhose besorgen oder so. Dafür gibt es kein Zeitfenster, also wird es versucht, parallel zu erledigen, entweder während der Erwerbszeit oder mit Kind. Und mit Kind kann halt gut funktionieren oder auch nicht. Also Matschhose kann ich zum Beispiel super gut mit meinen Kindern einkaufen gehen. Die, die mit wollen, kommen mit. Die Kleine müsste mit, die Großen können entscheiden. Aber zum Beispiel sowas wie eine Überweisung tätigen, mache ich ungerne, wenn ich die Kinderverantwortung habe. Weil wenn ich da einen Zahlendreher drin habe, ist irgendwie blöd und das macht dann noch mehr Arbeit. Das möchte ich gerne ohne Kinder machen. Das heißt, das meistens matchen die To-Dos nicht mit dem Wochenplan. Und dann geht es sozusagen darum zu gucken, das ist ja dann der Ist-Wochenplan, wie wünsche ich mir meinen Wochenplan? Also so ein Wunschszenario aufzumachen oder ein Soll-Szenario aufzumachen und dann zu gucken, was sind die ersten Schritte, um dahin zu kommen. Und das ist auch nicht selten der Moment, wo neue Vereinbarungen in der Familie getroffen werden.
Super. Ja, ich glaube, deswegen fällt das auch Leuten leichter, ne, die aus die diese Art des Organisierens, ne, schon ein Stück weit kennen und gewohnt sind. Weil, seien wir ehrlich, im Grunde ist das ja, ne, was Mütter oder Eltern sehr, sehr effektiv macht, ne, weil sie quasi eigentlich viel mehr in weniger Zeit reinbekommen. Und eigentlich ist auch dieses, ne, kommen wir noch ein Stück weit dazu, diese Absprache untereinander ist ja auch genau das, was in der Absprache im Business mit Team oder mit Angestellten total hilft. Ne, die erstmal dieses sichtbar machen und dann es miteinander abzustimmen. Jetzt, wir werden das Buch gleich auch verlinken in den Shownotes und im dazugehörigen Blogartikel. Denn sag noch mal kurz, wie heißt denn genau das Buch?
Die Kopffrei-Methode, mehr schaffen, weniger tun. To-Dos und den Familienalltag im Griff ist noch der Untertitel und es erscheint im Kösel Verlag am 28.8. Und du kannst es sofort vorbestellen und ich freue mich auch mega, wenn du es vorbestellst, weil es mir natürlich hilft, das Buch auch in die Sichtbarkeit zu bringen. Und es gibt auch eine kleine Pre-Launch-Aktion. Also guck unbedingt bei mir auf dem Instagram vorbei oder auf meiner Website. Wir verlinken das alles. Also die, die vorbestellen, die kriegen ein kleines Dankeschön.
Sehr schön, super. Also direkt ab in den Link. Ich weiß, das ist beim Podcast immer so ein bisschen so eine Sache, weil den hören die meisten von uns unterwegs, aber ne, der Link in die Show oder der Klick in die Shownotes geht ganz schnell und da geht es dann auch direkt auf den Link zum Buch zum Vorbestellen. Und dann, ja, siehst du bei Caroline auf dem Account, wie es dann weitergeht, damit du zu deinem Dankeschön kommst. Und je nachdem, ne, falls du das, diese Podcast-Folge erst später hörst, dann klar, gibt es das Buch sowieso dann ab dem
Genau.
28. August offiziell im Verkauf. Aber die Links funktionieren ja dann
Ist
sowieso. Ne? Das
sowieso,
sind ja
ja.
die bleiben ja bestehen. Genau. Jetzt würde ich zum Abschluss nochmal gerne mit dir auf das Thema, ne, 50-50 gleichberechtigte Elternschaft kommen und wie ihr auch diese, sagen wir mal, immer wieder diese Veränderung ja auch quasi agil gestaltet habt,
Ja.
ne, und wie ihr da eure Absprachen gestaltet. Was du gerade schon, ne, zur Methode gesagt hast, finde ich da ganz, ganz wichtig an der Stelle, weil auch, ne, ob es jetzt um Business-Zeiten geht oder um Mental Load generell, ich glaube, das ist ganz, ganz oft ein Thema, dass das ja gar nicht irgendwie bewusst passiert, dass einer irgendwie deutlich mehr hat oder es da irgendwie eine Schieflage gibt, sondern dass es schlicht und ergreifend, ne, erstmal unsichtbar und unbewusst ist. Teilweise ja durchaus auch für beide.
Ja, also bei uns war es ein langer Weg. 2012 ist ja das erste Kind geboren und ich hatte so die Haltung von, ich bleibe 2 Jahre in Elternzeit und ich kümmere mich um das Kind und ich wollte immer Kinder und jetzt wird das alles wahr und wie toll. Und ich war so ein bisschen in so einer rosa Bubble, ja. Und mein Mann hat zu dem Zeitpunkt deutlich mehr verdient als ich und war auch schon, der ist 8 Jahre älter, der war schon länger auch im Berufsleben drin. Und es war klar, er erwerbsarbeitet Vollzeit und nimmt 2 Partnermonate parallel zur Geburt sozusagen an. Und dann ist unser jüngstes Kind geboren und sie hat sehr viel geweint, auch also das ganze erste Jahr über. Und wir waren viel am Gucken, ist irgendwas oder nicht und woher kommt das? Und sie hat, wie sagen immer, sie hat auf uns gewohnt. Also komplett immer 24 Stunden Körperkontakt. Und das hat dazu geführt, dass ich schon nach 4 Monaten Elternzeit irgendwie total unausgeglichen war und unzufrieden war. Und ich hatte das Gefühl, so ich bin körperlich überfordert und ich bin geistig unterfordert. Ich brauche irgendwie was anderes. Und das hatte mich sehr überrascht, weil ich mir war bis dahin nicht so bewusst, wie wichtig mir Erwerbsarbeit ist. Ich hatte früher in Anstellung gearbeitet. Und genau, und das war sozusagen da schon der Startschuss, dass wir gesagt haben, okay, das, was wir uns in der Schwangerschaft überlegt haben, das funktioniert irgendwie nicht. Und für meinen Mann war es halt so, der hat halt gesehen, wie anstrengend das ist in diesen ersten 2 Monaten, dieses Kind, was eigentlich die ganze Zeit nur weint, zu betreuen. Und der hatte dann wie so ein schlechtes Gewissen, Erwerbsarbeiten zu gehen, weil der konnte ja allein aufs Klo gehen, ich nicht. So. Genau. Und dann ging es sozusagen los, dass wir immer wieder nach Lösungen geguckt haben. Und da gab es viele Schritte. Ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, dass ich jede einzeln aufzähle, aber wir haben dann halt relativ schnell entschieden, dass ich in der Elternzeit eine Weiterbildung mache zum systemischen Coach. Das hatte ich eh schon immer vor. Da hat eben der Geld für zur Seite gelegt. Und das habe ich mir gezielt was gesucht, was an Wochenenden stattfindet und bei uns dicht vor Ort. Also ich habe es tatsächlich offline gemacht. Und dann bin ich quasi schon in der Elternzeit einmal im Monat für Samstags, Sonntags weg gewesen und mein Mann hat die Kleine betreut. Und das war dann auch schon wieder der erste Schritt, weil er dann die komplette Verantwortung hatte. Ich habe kein Mittagessen vorbereitet, ich habe nicht die Wickeltasche gepackt. Es war seine Verantwortung. Und davon haben wir auch im Folgenden sehr profitiert, weil ich sozusagen da schon komplett losgelassen habe, ich ihm nicht bevormundet habe, ich ihm nicht gesagt habe, so und so musst du das machen. Und er sich auch nicht hingestellt hat und gesagt hat, oh, ich weiß ja gar nicht, wie das geht, du hast ja gar nichts vorbereitet. Ne? Das sind ja so klassische Fälle, in denen es Konfliktsituationen gibt. Und dann sind wir sozusagen immer weiter daran. Dann habe ich irgendwann entschieden, dass ich offline als Trainerin arbeite. Dann hat mein Mann geguckt, dass er Arbeitszeiten so ein bisschen schiebt, dass ich da mehr Flexibilität habe. Dann haben wir uns irgendwann für eine Tagesmutter entschieden. Und dann bin ich wieder eingestiegen. Da hatten wir dann aber auch schon 2 Kinder, dann diesen Quereinstieg in der Softwareentwicklung. Und da war es dann so, dass ich ja zur Scrum Masterin und dann als Agile Coach dann mich entwickelt habe. Und da war mein Arbeitsplatz 45 Minuten entfernt von unserem Wohnort. Und das haben wir besprochen, wo können wir das machen oder nicht. Er hatte 20 Minuten Weg, weil es bedeutet, dass ich nicht schnell verfügbar sind. Und das war auch so eine Entscheidung, wo wir sehr bewusst gesagt haben, ja, weil es führt uns mehr Richtung faire Elternschaft. Wenn ich das jetzt nicht annehme, dann bin ich schon wieder die, die beruflich zurücksteckt. So. Und für ihn war die Folge, dass der Kindergarten ihn angerufen hat, wenn die Kinder abgeholt werden mussten oder wenn der Rucksack gefehlt hat. Und was man so alles vergisst. Und das hat dann sozusagen wieder den nächsten Schritt gemacht. Also wenn wir es mal allgemein generisch betrachten, sind wir immer wieder kleine Schritte gegangen, die sozusagen immer größer wurden. Und wir hatten nicht das Ziel, und dann machen wir irgendwann alles 50-50, sondern wir hatten immer das Ziel, So, was sind jetzt die Bedürfnisse,
Ja.
und wie können wir die möglichst gut für alle zufriedenstellen? Und
Ja.
dann war auch lange Phase, wo ich sehr glücklich war. Dann kam die Pandemie. Da habe ich be gefühlt beruflich wieder zurückstecken müssen. Es hat mich sehr frustriert. Wir haben uns da bewusst für entschieden, aber letztendlich war ich die, die den beruflichen Nachteil hatte. Und dann war nach einem Jahr Elternzeit, da habe ich ja das dritte Kind bekommen. Im ersten Lockdown habe ich entbunden. nach einem Jahr war es dann so, dass wir dann entschieden haben, okay, er geht auch noch mal ein volles Jahr in Elternzeit und hält mir den Rücken frei, damit ich beruflich machen kann.
Ja.
Und das war dann auch schon, das muss ich auch noch mal sagen, ich hatte schon vor der Schwa nee, nach der Schwangerschaft, genau, des dritten Kindes, habe ich mich vom Gehalt her deutlich nach oben gearbeitet und habe mich dann aufgrund der Pandemie auch noch mal woanders beworben, bin extrem hochgesprungen im Gehalt und hatte plötzlich mehr Gehalt als mein Mann. Und das hat dann wieder die Karten neu gemischt. Das heißt, Geld
Ja.
spielt auch eine Rolle. Und dann bin ich aber ein halbes Jahr später in die Vollselbstständigkeit gegangen. und dann habe ich da auch gute Umsätze ja gefahren. Ich hatte ja vorher schon nebenberuflich auch gestartet. Und deswegen war dann auch so wieder Geld das Thema, das uns dann wirklich dahin gebracht hat, dass wir es nochmal wieder neu aufteilen konnten. Und dann sind wir in die 50-50-Modell gegangen. Das heißt, Kommunikation über die Bedürfnisse, immer wieder kleine Schritte, an sich glauben. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal jemals mehr verdiene als mein Mann. Heute verdiene ich so viel mehr.
Ja,
Unglaublich. Also Money
absolut.
Mindset, echt ein Thema. So, und dann natürlich auch mutige Schritte. Also auch mein Mann hat beim Arbeitgeber mal gekündigt, weil er von 40 auf 35 Stunden nicht reduzieren konnte und hat
Ja.
dann sich neu beworben, um mit 35 Stunden irgendwo anzufangen. Genau, und dann einfach auch unkonventionelle Wege gehen. Also seine Elternzeit wurde er auch stark für kritisiert. Also wir haben viel, ich sag mal, Pionierarbeit geleistet.
Ja. Das ist etwas, ne? Also ich glaube, das spielt auch eine ganz, ganz große Rolle, ne? Vieles kommt mir bekannt vor, same but different, ne? Aber dieses, einerseits, ne, kommt man mit kleinen Schritten dann oft deutlicher voran oder das sind die gerade möglich sind. Aber da ne, hört ja auch bei deiner Geschichte, ne, so dieses, dass der Mann mehr verdient, das ist nicht in Stein gemeißelt. Und es war ja auch bei euch so, ne, dass quasi, ne, letztendlich hat der weniger verdient, der sich mehr um die Kinder gekümmert.
Ja, so war das.
So, und insofern, da sieht man aber auch sehr schön, wie man das beeinflussen kann.
Ja.
Also, es hat sich bei euch ja dann auch umgedreht, ne? Und gleichzeitig passiert dieses Umdrehen, naja gut, dann kümmere ich mich mehr, und dann verdient der andere mehr. Das passiert nicht automatisch. Ne? Deswegen, da kommen dann wieder die kleinen Schritte ins Spiel, die es dann wiederum ermöglichen, das dann auch gut anzugleichen und ne, jetzt wirklich im Geldbeispiel dann immer genug Geld in der Kasse zu haben, sozusagen.
Ja,
Ne?
und was es auch zeigt, ist, ich habe 2017 den Podcast gestartet und habe seitdem nebenberuflich, letztendlich habe ich Community-Aufbau betrieben. Das war
Ja,
mir damals
ja.
nicht so
Ja,
bewusst.
stimmt. Ja.
Aber letztendlich habe ich von 2017 bis 2021 Community-Aufbau gemacht und
Ja.
habe dann, ich sag mal, so richtig Business gemacht. Ich habe vorher schon
Ja.
auch ein bisschen was angeboten, aber es war mittelmäßig erfolgreich oder gar nicht erfolgreich teilweise. Genau, und das heißt auch, alle, die hier zuhören, die jetzt gerade irgendwie 3 Stunden in der Woche haben, macht trotzdem. Ja, ich habe meinen ersten Online-Kurs, habe ich wirklich mit 3 Stunden in der Woche angefangen vorzubereiten, hat ein paar Monate gedauert, aber dann, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, was für einen Umsatz ich gemacht habe, aber ich war irgendwie im hohen vierstelligen Bereich bei meinem ersten offiziellen Launch mit einem 185-Euro-Produkt, ne?
Ja.
Und das war, weil die Community da war und es war auch, weil ich sozusagen mir Zeit genommen habe, den Online-Kurs aufzubauen. Und ich habe das auf Instagram ja gezeigt, ich habe lange einen Hype aufgebaut. Die wussten dann schon immer Freitagnachmittag, Caroline
Ja.
macht was an ihrem Online-Kurs.
Ja. Ja. Ja.
Ja.
Ja. Ne, also das ist wirklich dann auch Fundamentarbeit, ne? Und die, ne, die bringt in dem Moment ja noch nicht die Einnahmen, sie bringt sie in Zukunft, ne?
Hm.
Und darum gilt es, die dann auch wirklich zu verteidigen, ne? Wenn es darum geht, naja gut, ne? So, wo stehen wir denn gerade und wo investieren wir die knappe Zeit? Ne? Die ist ja, ne, gerade im Businessaufbau oder in solchen Veränderungen, ist das ja an sich immer eine Investition in die Zukunft. Ne, und da sind wir wieder quasi, ne, beim Ursprungsthema. Auch da, auch das ist dann ein größeres Projekt, ne, quasi, was es in kleine runterzubrechen gilt, auch wenn man in dem Moment quasi das Ergebnis noch nicht sieht, aber das
Ja.
Ziel vor Augen hat,
Ja.
zumindest das grobe Ziel. Super.
Ja.
Sehr, sehr schön. Liebe Caroline. Nochmal, ne, hier der Hinweis, das Buch Kopffrei-Methode ist verlinkt in den Shownotes und im Blogbeitrag. Liebe Caroline, meine letzte Frage ist immer, was ist so der eine Tipp oder die eine Sache oder der eine Impuls, den du unseren ZuhörerInnen jetzt mitgeben möchtest?
Ja, letztendlich ist es, entscheide dich dafür, jetzt erfolgreich zu sein und tu alles dafür.
Ja.
Das war für mich so, ich habe lange versucht und probiert, habe gedacht,
Ja.
vielleicht irgendwann. Aber letztendlich, ja, mein agiles Selbstmanagement hat mir mega geholfen und hilft dir, aber letztendlich ist das ein Werkzeug und wenn du nicht an dich glaubst und dich nicht entscheidest, dass dein Business funktioniert, dann wird auch dich das nicht zum Erfolg bringen. Du wirst mehr To-Dos durchkloppen, aber du wirst nicht unbedingt erfolgreicher. Deswegen geh los, mach weiter und glaub an dich, dass es funktioniert, weil dann wird es funktionieren.
Super gut, sehr gut. Das war jetzt nicht abgesprochen, aber nein, geht nicht mit meinem Schlusswort meistens unter meinen Newsletter, nämlich Erfolg liebt Entscheidung.
Ja.
Liebe Caroline, vielen, vielen Dank für die wertvollen Impulse, für die Einblicke und für den ersten kleinen Einblick in die Kopffrei-Methode. Ausführlich zur Umsetzung bekommt ihr das in Carolins Buch. Und euch vielen Dank fürs Zuhören und ciao.
Danke, ciao.
Wenn dir der Podcast von Lena gefällt, abonniere ihn doch einfach und bewerte ihn mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Damit hilfst du uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Danke.